Reinkarnation und Karma als erstes und als zweites die Christosophie, die Lehre von Christus, so wie sie Rudolf Steiner entwickelt hat. Nun zunächst also zur Lehre von Wiederverkörperung und Karma. Friedrich Rittelmeier schreibt in seinem Buch Theologie und Anthroposophie: Wiederverkörperung ist, wie Rudolf Steiner immer wieder gesagt hat, nicht eine Lehre des Christentums, wie es zunächst auf uns gekommen ist. Zitat Ende. Wiederverkörperung ist somit nach der Selbstaussage der Anthroposophie keine biblische Lehre. Aber dennoch, so wird gesagt, klinge sie in der Bibel an. Und zwar immer dann, wenn Jesus mit seinen Jüngern intim im vertrauten Kreise sprach. Und da werden nun verschiedene Bibelstellen angeführt. Ich habe mich da ausführlich damit beschäftigt im Rahmen dieser Arbeit, die vorhin genannt wurde, und möchte in Kürze daraus einige Ergebnisse auch wiedergeben, wie nun diese Bibelauslegung sich verhält zu dem biblischen Gesamtkontext. Zunächst aber ein Blick auf die geschichtlichen Wurzeln dieser Wiederverkörperungslehre. Sie wissen, es gibt die Reinkarnationsvorstellung im Hinduismus, auch im Buddhismus, überhaupt in fernöstlichen Religionen. Allerdings hat sie da eine negative, pessimistische Gestalt. Bei Buddha etwa heißt es, qualvoll ist dieses immer wieder geboren werden. Dieses Rad der Wiedergeburten dreht sich und man hat das Ziel, dass der Mensch einmal daraus herausgelangt in das Nirvana, wo er dann keinen Durst mehr hat nach Leben und wo das Leiden dann endgültig besiegt sein soll. Im Buddhismus und auch im Hinduismus ist diese Wiederverkörperungsvorstellung also eher negativ besetzt. Im westlichen Denken nun aber wurde sie positiv aufgefasst oder verändert, und zwar schon vor Rudolf Steiner bei Gotthold Ephraim Lessing. Er hat diese Wiederverkörperung vertreten, in dem Sinne, dass die Menschheit eine Chance haben sollte, um immer dazuzulernen, und dazu sind viele Leben notwendig, ein Leben reicht hier nicht aus. Also diese positive Wendung bei Lessing im Sinne der Entwicklungsmöglichkeiten des Menschen, der Höherentwicklung. Und ein Unterschied zu den fernöstlichen Vorstellungen liegt nun darin, dass bei Rudolf Steiner wie auch bei Lessing die Wiederverkörperung eben nicht in Tierleibern erfolgt, wie im Hinduismus, sondern immer nur als Mensch in einer besseren oder schlechteren Ausgangslage, je nachdem, welches Karma ich mir angehäuft habe. Warum nun ist die Reinkarnationslehre noch keine biblische Lehre, wird gesagt, oder ursprünglich christliche Lehre? Deshalb, weil damals der Ich-Leib des Menschen noch nicht so weit ausgebildet war, dass er diese Lehre hätte verstehen können, in dem Sinne, wie Rudolf Steiner sie beschreibt. Rudolf Frieling, der dritte Erzoberlenker der Christengemeinschaft, die also aus der Anthroposophie hervorgegangen ist, diese Gemeinschaft, er schreibt: Erst wenn der auf Erden selbstständig und mündig gewordene Mensch in Freiheit den Christus aufnimmt, kann er allmählich zu einem neuen, nunmehr viel bewussteren Gewahrwerden der höheren Welten und auch der wiederholten Erdenleben hingeleitet werden. Zitat Ende. Also das, was der Christus erwirkt hat, diese Ausbildung des Ich-Leibes, von der wir dann nachher noch hören, das ist die Voraussetzung zum Verstehen der Reinkarnation. Wie sieht nun die Reinkarnationsvorstellung bei Rudolf Steiner aus? Nach Steiner besteht der gegenwärtige Mensch, wie schon heute Mittag gesagt, aus physischem Leib, Ätherleib, Astralleib und Ich-Leib. Ein sichtbarer und drei unsichtbare, höhere Leiber. Tritt der physische Tod ein, dann stirbt zunächst der physische, stoffliche Leib. Nach einigen Tagen stirbt auch der Ätherleib. Und schließlich, nach dem Durchgang durch ein Läuterungsfeuer und nach dem Auslöschen der Begierden, stirbt der Astralleib. Hier übrigens ein buddhistischer Anklang, das Auslöschen der Begierden. Steiner schreibt im Band 601, Taschenbuchausgabe, Geheimwissenschaft: Für die übersinnliche Erkenntnis gibt es somit drei Leichname, den physischen, den ätherischen und den astralischen. Zitat Ende. Das Ich aber, so schreibt er weiter, ist mit dem Göttlichen von einerlei Art und Wesenheit und deshalb unzerstörbar und ewig. Das Ich als das Grundkonstitutivum des Menschen, das unzerstörbar durch die Wiederverkörperungen sich hindurch erhält. Das Ich nimmt dann auch die Frucht aus dem vorherigen Leben in das nächste Leben mit, beziehungsweise zunächst in das Geisterland, die übersinnliche Welt der Geistwesen, wo diese Geistwesen an seiner Weiterentwicklung arbeiten. Diese Wesenheiten der geistigen Welt, so schreibt Rudolf Steiner, wirken nunmehr zusammen mit dem, was der Mensch als Frucht aus dem vorigen Leben mitgebracht hat und was jetzt zum Keime wird. Und durch dieses Zusammenwirken wird der Mensch zunächst als geistiges Wesen aufs Neue aufgebaut. Ein neuer Astralleib lagert sich nach Steiner um das Ich herum, der sodann von den geistigen Wesenheiten zu einem Elternpaare geleitet wird, sodass er mit dem entsprechenden Ätherleib und physischen Leib begabt werden kann. Also man kann sich vorstellen, wie so eine Zwiebelschale, wo zunächst beim Tod eine Schale nach der anderen weggenommen wird, dann bleibt der Kern übrig und in diesem Kern des Ich lagern sich dann wieder nacheinander diese Leiber, diese Zwiebelschalen herum. Der Mensch, so schreibt er, kann wieder durch eine Geburt gehen und in einem neuen Erdendasein erscheinen, das nun in sich eingegliedert hat, die Frucht des früheren Lebens. Und so wirkt das vorgängige Leben bestimmend auf das Neue. Steiner spricht ja ganz klar von dem Gesetz des Schicksals oder dem aus der morgenländischen Weisheit entlehnten Ausdruck Karma. Nun zur Beurteilung. Es sind verschiedene Voraussetzungen notwendig, um diese Reinkarnationslehre zu vertreten. Die Frage ist, ob diese Voraussetzungen in der Bibel da sind. Es wird ja gesagt, sie klingen zumindest an, diese Reinkarnationslehre. Sie klingen zumindest an. Die erste Voraussetzung wäre eine Präexistenz des Menschen, dass also vor unserer Zeugung wir schon eine Existenz gehabt hätten. Sonst gibt es ja auch keine Wiederverkörperung, wenn es keine vorherige Existenz gibt. Frieling schreibt in dem Buch Christentum und Wiederverkörperung, auf das ich mich jetzt auch mehrmals beziehe noch im Folgenden, wird die Präexistenz in Frage gestellt, so entfällt damit jegliche Möglichkeit einer Wiederverkörperung. Zitat Ende. Nun, die Bibel, sie kennt zwar einen Plan Gottes für unser Leben, etwa in Psalm 139 lesen wir, alle Tage waren in dein Buch, o Gott, geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Einen Plan Gottes kennt die Bibel. Aber von einer Existenz des Menschen vor seiner Zeugung ist an keiner Stelle die Rede. Und auch nicht von einer Reinkarnationsvorstellung. Ich gehe noch darauf ein. Es gibt nur ein Wesen, sage ich jetzt einmal, einen Menschen oder Gott, der präexistent ist. Und das ist Jesus Christus selber. Er ist der göttliche Logos, der aus dem Vater hervorgeht und also der Wesenseins ist mit dem Vater, sich selber seiner Gottheit entäußert für die Zeit auf der Erde und wieder zurückkehrt in die himmlische Herrlichkeit, um wieder Wesenseins zu sein. Er hat sich selbst erniedrigt bis zum Tode am Kreuz, lesen wir in Philipper 2. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch, er ist der einzig Präexistente, wie etwa in Johannes 1 zu lesen ist, im Anfang war der Logos, am Anfang war das Wort und das ist Christus. Diese Präexistenz bezieht sich also allein auf den Logos Jesus Christus, nicht auf die Menschheit allgemein, auch nicht in Johannes 1. Frieling beruft sich deshalb zwar mit Einschränkungen allerdings auf die Präexistenzlehre des Origenes, der das ja vertreten hat, dieser umstrittene Kirchenvater Origenes, muss aber zugleich darauf hinweisen, dass eben diese Lehre des Origenes in der christlichen Kirche in aller Form verdammt und in das Reich heidnischen Fabulierens verwiesen worden ist. Eine Bemerkung zu Origenes. Er ist ja sehr stark mit den ägyptischen Mysterienreligionen in Kontakt gekommen und war da sehr stark beeinflusst, auch bei seiner Apokatastasis-Vorstellung und anderen Lehren. Eine weitere Voraussetzung für eine Existenz, für eine Wiederverkörperungslehre wäre ein Zwischenzustand. Also ein Zustand, den der Mensch erlebt nach seinem irdischen Tod, dass dann vor der Auferweckung, von der nun die Bibel spricht, die Auferstehung am jüngsten Tag, Steiner würde dann eher von der Wiederverkörperung sprechen, dass da ein Zwischenzustand da ist, in dem es eine Existenzweise gibt. Nun, dieser Zwischenzustand, der wird in der Bibel durchaus angedeutet. Wenn wir etwa an das Gleichnis denken vom reichen Mann und armen Lazarus, die ja noch nicht in dem letztendlichen Ort sind, in der himmlischen Herrlichkeit oder Hölle, von der die Bibel auch redet, als Endzustand, also besser gesagt, dieser Zustand der endgültigen Gottesferne, sondern es ist eine Art Zwischenzustand, wo es auch zwei Bereiche gibt, im Schoß des Vaters Abraham und in der Ferne von Gott, wo dann das Leiden ist. Und dieser Zwischenzustand wird also hier angedeutet. Aber es ist keineswegs davon die Rede, dass hier Reinkarnation sich damit verbinden würde, Wiederverkörperung. Frieling schreibt, hier ist im christlichen Weltbild eine Lücke. Die Anschauung der Wiederverkörperung könnte genau die eschatologische Lücke ausfüllen. Könnte ausfüllen, aber in der Bibel selber wird sie eben nicht damit ausgefüllt. Es wird hineingedeutet. Es handelt sich also um eine Hypothese, einen Erklärungsversuch. Aber gibt es nun nicht doch Stellen in der Bibel, in denen der Gedanke von Reinkarnation und Karma anklingt? Im Blick auf das Alte Testament bemerkt Rudolf Frieling selber, ich zitiere, dass von wiederkehrenden Erdenleben so gut wie gar nichts die Rede ist. Und Zitat Ende, diese Tatsache führt er zurück auf das lineare Geschichtsverständnis, das eine teleologische, auf ein zielgerichtete Ausrichtung hat, wo also dieses zyklische Denken in Kreisbewegung keinen Raum hat, etwa im Buddhismus, dieses immer wieder geboren werden müssen. Nun aber Stellen, die als Anklang gewertet werden. Bedeutsam, so Frieling, sei die Ankündigung der Wiederkunft des Propheten Elias in Maleachi 3, Vers 23, die in Johannes dem Täufer ihre Erfüllung gefunden habe. In Matthäus 11, Vers 14 sagt Jesus, ich lese einmal diese Stelle vor, muss da mal kurz suchen. Matthäus 11, Vers 14, wer eine Bibel hat, kann es also gerne mitlesen und mitvergleichen. Wir werden nun ein bisschen Bibelforschung betreiben heute Mittag. Matthäus 11, Vers 14. Ich lese ab Vers 12. Jesus spricht, aber von den Tagen Johannes des Täufers bis hierher leidet das Himmelreich Gewalt und die Gewalt tun, reißen es weg. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis zur Zeit des Johannes. Und so ihr es wollt annehmen, er ist der Elia, der da kommen soll. Nun, warum kann Jesus hier sagen, Johannes der Täufer ist der Elia, der kommen soll? Hoerchomenos im Griechischen. Es wurde angekündigt in Maleachi, dass Elia wieder auftreten wird, bevor der Messias kommt, dass er seinen Weg bereiten wird. Und das ist nun eine jüdische Erwartung im Alten Testament, die aber nicht unbedingt mit Reinkarnation in Verbindung gebracht werden kann. Es gibt hier eine viel naheliegendere Erklärung, auf die ich jetzt hinweisen möchte. Und zwar zunächst einmal müssen wir beachten, dass die Reinkarnationsvorstellung bei Rudolf Steiner einen physischen Tod voraussetzt, nicht? Dass also der Mensch durch den Tod hindurchgegangen sein muss und sich dann wieder verkörpert, sonst wäre es ja auch keine Reinkarnation. Aber wie ist denn eigentlich Elia? Wie war denn sein Ende in der Bibel? Er war ja gar nicht gestorben, sondern er wurde entrückt. Und das heißt, lebendig von Gott hinweggenommen. Auf dem himmlischen Wagen mit diesen feurigen Pferden, wie es beschrieben wird im Königebuch, wurde er entrückt, hinweggerückt vor den Augen seines Nachfolgers Elisa. Also gerade Elias lässt sich am allerwenigsten als Beispiel für eine Reinkarnation im Sinne einer neuen Verkörperung oder eines Heraustretens aus einer physischen Leiblichkeit hinzuziehen. Das ist ein Argument. Ferner herrschte in der vorchristlichen Überlieferung des Judentums und im jüdischen Umfeld Jesu die allgemeine Überzeugung, dass eben dieser Weggang des Elias keinen endgültigen Abbruch seiner Beziehungen zur Erde bedeutet, sondern dass der Entrückte auch noch in der Gegenwart auf der Erde erscheinen könne, und zwar als Wegbereiter Gottes und Friedensstifter zwischen Vätern und Söhnen, so etwa nachzulesen bei Strack-Billerbeck in diesem Kommentar zum Neuen Testament aus der jüdischen Forschung her. Das Kommen des Elias ist somit an das Kommen des Messias Jesus gebunden, dem es vorausgeht. Johannes der Täufer bereitete als der Angekündigte Elias, dem angekündigten Messias, bei seinem ersten Kommen im Fleische den Weg. Und nur in dieser heilsgeschichtlichen Konkretion ist das von Frieling zitierte Wort aus Matthäus 11, Vers 14 zu verstehen, er ist Elias, der kommen soll. Also Elias ist eben nicht reinkarniert, sondern er ist ja gar nicht gestorben. Und ferner müssen wir noch Folgendes beachten. Jesus sagt, er ist der Elias, der kommen soll, Johannes der Täufer, er hat die Funktion des Elias. Ob hier von Verkörperung die Rede sein kann, ist auch deshalb fraglich, weil Johannes der Täufer selber sagt, als sie ihn fragen, ob er Elias ist, ich bin es nicht, aber er kommt, so wie es Jesus deutlich macht, in der Funktion und in der Kraft des Elias, wie wir etwa bei Johannes 1 nachlesen können. Also Sie sehen, es ist keineswegs eine so glatte Lösung möglich, wie es Rudolf Steiner hier versucht, sondern wir müssen hier den jüdischen Hintergrund, den alttestamentlichen Hintergrund im Gesamten verstehen. Nun aber eine weitere Belegstelle, die hier angeführt wird für die Reinkarnation. Und zwar ist es das Gespräch Jesu mit Nikodemus in Johannes 3, Vers 1 folgende. Schlagen einmal auf, Johannes 3. Und hier in Vers 3, ab Vers 3 lese ich einmal. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, Hydor und Pneuma im Griechischen, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Lass dich nicht wundern, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Nun, es ist hier die Rede von Neuem geboren werden. Und Nikodemus stellt hier diese Frage, kann ein Mensch wieder in den Leib seiner Mutter gehen? Man könnte hier tatsächlich vermuten, dass er an so etwas wie Reinkarnation denkt. Aber er stellt diese Frage ja mit einem gewissen kritischen Unterton, wie Sie vielleicht denken, kann etwa ein Mensch wieder in den Leib seiner Mutter gehen? Für einen Juden war das eine Unvorstellbarkeit. Und auch Jesus, was antwortet er darauf? Der Mensch, ich lese es wörtlich, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Nun bedeutet Rudolf Steiner diese Stelle. Er übersetzt es so, oder deutet es so, dass hier von einer ganz fleischlich direkten Wiedergeburt die Rede sei, dass eben der Mensch wieder in den Mutterleib kommt und sich reinkarniert. Er übersetzt so, Amen, Amen, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Luft, sonst kann er nicht in die Reiche der Himmel kommen. So in Band 103 der Gesamtausgabe, Seite 121. Und die Erklärung, die er dazu gibt, lautet, das heißt, der Mensch ist einstmals, also bis zur Mitte der atlantischen Zeit, nicht geboren worden aus Fleisch und Erde, sondern aus Luft und Wasser. Und er muss später im Geiste wirklich wiedergeboren werden aus Luft und Wasser. Zitat Ende. Hier steckt nun diese anthroposophische Geschichtsdeutung dahinter, dass es verschiedene Verkörperungen gibt im lemurischen Zeitalter, im atlantischen Zeitalter, im nachatlantischen Zeitalter. Eine Geschichtsdeutung, die Rudolf Steiner ein Stück weit auch von Blavatsky übernommen hat. Und dass also hier die Menschen früher eben noch nicht diesen festen physischen Leib hatten, sondern es verschiedene Arten von Verkörperungen gegeben hätte. Und so ist hier eine Verkörperung gemeint aus Wasser und Luft. Pneuma übersetzt er mit Luft. Aber vom gesamtbiblischen Kontext her ist ganz deutlich, dass es sich hier nicht um einen menschlichen Wesensbestandteil handelt, sondern auch um den Geist Gottes, der sich überhaupt nicht mit einem menschlichen Wesensbestandteil verwechseln lassen kann. Hydor und Pneuma, Wasser und Geist. Vom gesamtbiblischen Gebrauch der Worte wird Folgendes deutlich. Hydor bezeichnet das reinigende Wasser der Taufe und Pneuma den neuschaffenden Geist Gottes. So etwa in Hesekiel 36, Römer 6, Epheser 5 und Titus 3 und anderen Stellen. Wir müssen den gesamtbiblischen Zusammenhang hier sehen. Es handelt sich also nicht um höhere Wesensglieder des Menschen, sondern um diesen Geist Gottes, der dem Menschen verliehen wird, indem er zum Glauben findet. Und diese Neuschaffung geschieht nicht durch Hörentwicklung, sondern in diesem Leben, nicht in einem früheren oder nächsten, sondern in diesem jetzigen Leben aus einem verlorenen Geschöpf Gottes, ein gerettetes Kind Gottes wird im persönlichen Glauben, indem er den Geist Gottes empfängt. Soweit diese Stelle, Johannes 3, diese Wiedergeburt ist ja ganz entscheidend. Man kann es auch wiedergeben mit Neugeburt aus dem Glauben. Geburt von oben steht übrigens im Grunde hier an Noten, von oben geboren werden, vom Geist Gottes, da wird es noch einmal ganz deutlich. Nun, eine weitere Stelle, die für die Reinkarnation ins Feld geführt wird, ist die Geschichte vom Blindgeborenen in Johannes 9. Johannes 9, und zwar in Vers 1 und 2 lesen wir einmal 1 bis 3. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Nun die Frage der Jünger: Meister, wer hat gesündigt, er oder seine Eltern, dass er blind geboren worden ist? Es gibt hier verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Rudolf Steiner deutet es so, dass er selber in einem vorherigen Leben gesündigt habe und deshalb jetzt in dieser schlechten Ausgangslage als Blindgeborener auf die Erde gekommen sei. Also er sei praktisch selber durch seine damalige Schuld nun blind geboren worden. Ich kann Ihnen auch den Beleg nennen hier in, ja, also bei Frieling und bei Bock wird es jetzt hier so ausgelegt, aufgrund von der steinerschen Auslegung. Christentum und Wiederverkörperung. Und es ist also diese Vorstellung der Reinkarnation. Aber es gibt auch andere Deutungen, die dem jüdischen, rabbinischen Denken, dem alttestamentlichen Denken sogar entsprechen. Und zwar zunächst müssen wir feststellen, dass die Lehre der Präexistenz der menschlichen Seele, die ja hier vorausgesetzt wird wiederum, sich bei den palästinensischen Schriftgelehrten, und zwar unter hellenistischem Einfluss, erst seit der Mitte des dritten Jahrhunderts findet, und zwar so vereinzelt, dass sie für die Zeit Jesu überhaupt nicht in Betracht kommt, also erst später. Hingegen gibt es in der rabbinischen Literatur und auch im Alten Testament einige Stellen, die Folgendes andeuten, und zwar, dass es so etwas gibt wie ein Sündigen des Kindes im Mutterleib. Und zwar gibt es hier die Stelle Genesis 25, Vers 22, Jakob und Esau, und die ich jetzt lesen möchte, Psalm 58, Vers 4 zum Beispiel. Psalm 58, Vers 4 lesen wir: Die Gottlosen sind abtrünnig vom Mutterschoß an, die Lügner gehen irre von Mutterleib an. Das ist sicherlich von unserem rationalen Denken jetzt nicht so leicht vorstellbar, aber hier ist eine Andeutung, dass es so etwas geben kann wie ein Sündigen des Kindes im Mutterleib. Das hängt sicherlich auch mit den Erwählungsvorstellungen zusammen. Aber diese Erklärung ist viel naheliegender als eine Reinkarnation. Und es gibt auch die andere Möglichkeit, die ich persönlich für die naheliegendste halte, nämlich, dass körperliche Gebrechen der Kinder, sicherlich nicht immer, aber in bestimmten Fällen, auf Versündigungen der Eltern zurückzuführen sein können. Zum Beispiel eine Blindheit der Kinder durch eine Geschlechtskrankheit der Eltern bedingt. Deshalb auch die Frage vielleicht, haben seine Eltern vielleicht gesündigt? Fragen die Jünger. Oder er? Und diese Dinge sind also im Denkbaren, aber selbst falls die Jünger im Entferntesten vielleicht an eine Reinkarnation gedacht hätten, so wird doch diese Vorstellung von Jesus total abgelehnt. Denn was antwortet er denn? Und das ist ja entscheidend, was er als der göttliche Offenbarer sagt, nicht was die Jünger fragen. Genau wie auch bei Nikodemus vorhin in dem Beispiel. Es ist ja nicht entscheidend, was Nikodemus fragt, sondern was Jesus antwortet. Und Jesus sagt, jetzt muss ich es wieder aufschlagen, ich habe es jetzt wieder zugeschlagen. Ich möchte es nicht auswendig zitieren, sondern ganz wörtlich. Es hat weder dieser gesündigt, noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Und zwar dadurch, dass er eben geheilt wird durch Jesus. Da soll die messianische Herrlichkeit Jesu offenbar werden. Das ist die Erklärung, die Jesus hier selber gibt. Und ich denke, deshalb kann man diese Stelle auch nicht als Beweis heranziehen für eine Wiederverkörperung. Im Munde Jesu findet sich diese nicht. Nun, und erschwerend für die anthroposophische Argumentation oder überhaupt eine Reinkarnationsvorstellung kommt hinzu, dass Reinkarnation und Karma in der Bibel ganz ausdrücklich abgelehnt werden. Und zwar, eine ganz deutliche Stelle ist im Hebräerbrief in Kapitel 9, Verse 26 bis 28. Hebräer 9, 26 bis 28. Nun aber am Ende der Zeiten ist er, also Jesus Christus, einmal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen vieler Sünden. Zitat Ende. Also hier wird das einmalige Sterben Jesu Christi verglichen mit dem das einmalige Opfer Jesu Christi verglichen mit dem einmaligen Sterben des Menschen. Und Frieling selber sagt und auch Steiner, dass Christus am Mysterium von Golgatha einmal gestorben ist. Und deshalb wäre ja auch die Folge, dass man auch die Einmaligkeit des Todes des Menschen anerkennen müsste von dieser Argumentation her. Ich zitiere hier Rudolf Frieling. Also der dritte Erzoberlenker der Christengemeinschaft, und er hat dadurch doch eine gewisse Autorität. Wenn ich ihn jetzt hier zitiere, er sagt, die Einzigkeit von Golgatha schließt jegliche Anwendung der Wiederverkörperungsidee auf den zur Sarx herabsteigenden Christus aus. Zitat Ende. Also er spricht hier von der Einzigkeit von Golgatha, von diesem Kreuzestod Christi. Aber andererseits sagt er, dass der Mensch trotzdem mehrmals verkörpert wird. Obwohl hier steht, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht, deutet er diese Stelle folgendermaßen. Frieling schreibt, als diese bestimmte einmalige Person, die gerade verkörpert ist, stirbt man nur einmal. In einer nächsten Inkarnation würde die durchgehende ewige Individualität sich eine andere Person aufbauen, durch die sie Personat hindurchtönt. Zitat Ende. Also er sagt, natürlich sterben wir nur einmal, aber wenn wir wieder verkörpert sind, sterben wir auch wieder einmal. Aber ich finde, das ist nicht dem Wortsinne hier entsprechend, sondern da wird wirklich gewaltsam etwas hineingelegt in die Schrift. Mit der Reinkarnationsvorstellung fällt auch die Karma-Vorstellung, die mit jener unlösbar verkoppelt ist. Als biblischer Beleg für die Karma-Vorstellung, also eine Art Selbsterlösung durch Anhäufen guter Werke und im Gegensatz zu dem negativen Karma, wird immer wieder Galater 6, Vers 7 angeführt, wo es heißt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und dann wird gesagt, was wir eben in diesem Leben säen, müssen wir im nächsten ernten. Aber schauen Sie einmal in Galater 6, da steht nichts weiter da, eben als das, was der Mensch sät, er ernten muss. Aber es steht nicht da, wann er es erntet. Jedenfalls nicht in einer nächsten Verkörperung, sondern im gesamtbiblischen Zusammenhang wird deutlich, dass diese Ernte erfolgt am jüngsten Tag, wenn wir vor Gottes Thron treten. Da werden wir dieses ernten, spätestens dann, aber nicht in Verkörperungen. Wenn wir einmal aufschlagen, Galater 6, Vers 7 und 8, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Die Frage jetzt, was ist Fleisch und Geist? Fleisch, so wird vor allem im Römerbrief deutlich, ist der alte, unerlöste Mensch, der auf seine eigenen Werke baut, auf seine eigenen Leistungen, auch auf seine Karma-Anhäufung, das ist Fleisch. Und Geist ist derjenige, der sich vom Geist Gottes beschenken lässt, durch die Erlösung und dadurch ein neues Leben führt. Wer auf sein Fleisch sät, auf sein Fleisch sät, auch auf das, was ich mit diesem Fleisch hervorbringe, und darauf sich stützt und nicht auf das Opfer Jesu Christi stellvertretend erfolgt ist, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und der Apostel Paulus schreibt ja in Römer 3, Vers 28, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Ich habe es vorhin schon gesagt, für die, die jetzt neu da sind, als Christen wollen wir auch gute Werke tun, aber nicht, um uns selber zu erlösen, sondern weil wir schon erlöst sind, aus Liebe und Dankbarkeit zu Gott heraus. Und nicht, um irgendwie uns da hochzuarbeiten in Verkörperungen. Ich denke, dass da ein Widerspruch da ist zu der Erlösung allein aus Gnaden, die auch gerade die Reformatoren wieder so betont haben. Wir warten auch nicht auf die Wiederverkörperung, sondern auf die leibliche Auferstehung von den Toten und das ewige Leben in Jesus. So viel nun zu dieser Wiederverkörperungsauffassung und einer biblischen Überprüfung, ob sich's nun zumindest in der Bibel halten lässt. Was sonst Menschen denken, mag sicherlich ihnen überlassen sein, aber eine biblische Grundlage, die wirklich stichhaltig ist und unwiderlegbar, konnte dafür nicht beigebracht werden, nach meinen Forschungen jetzt. Das war ja auch das Thema meiner Arbeit und ich habe das jetzt nur zusammengefasst in Kürze. Aber das weitere Thema, was ebenfalls dort anklingt, ist nun das Christusverständnis. Und da sind wir ja am Dreh- und Angelpunkt überhaupt. Auch für Rudolf Steiner ist ja der Christus ganz zentral und das hat er ja auch der fernöstlich geprägten Theosophie voraus, dass er eben in Christus die Mitte sieht. Das ist ganz klar. Die Frage ist aber, ob hier eben auch Interpretationen hineingelegt werden, die von der Bibel her nicht abgedeckt sind. Nun, der Christusweg, ein Mysterium des Ich, könnte man den Weg Rudolf Steiners und seiner Schüler bezeichnen. Die Aufgabe des Christus ist nach anthroposophischer Vorstellung die Verkündigung und Ausbildung des Ich, und zwar des vierten Wesensgliedes der menschlichen Individualität. Ich habe gesagt, diese Zwiebelschalen, auch wenn Verkörperungen, das Ich ist in der Mitte und führt auch wieder zur Hörentwicklung, indem es die anderen Leiber durchkraftet, durchpulst, durchkräftet und an ihrer Umwandlung arbeitet, hin zum Geist des Menschen. Christus als Summe der sechs Elohim erfüllt diese Aufgabe nach Rudolf Steiner im Erdenzeitalter und ermöglicht damit das Weitergehen der Evolution. Steiner sagt, die Erde ist dazu da, dem Menschen das volle Selbstbewusstsein, das Ich Bin, zu geben. Und der Christus ist die Kraft, die die Menschen zu diesem freien Ich Bin-Bewusstsein gebracht hat. Zitat Ende, Band 103. Die Verkündigung des Ich geschieht in den Worten und Taten des Christus, vor allem in den johannäischen Ich-Bin-Worten, Ego Eimi, ich bin der Weg, die Wahrheit, ich bin das Brot des Lebens, ich bin der Hirte, in diesen Worten, ich bin. Und der entscheidende Impuls zur Ausbildung des Ich wird durch das Mysterium von Golgatha gegeben, nach Rudolf Steiner. Unter diesen zwei Gesichtspunkten möchten wir nun dieses Christusverständnis betrachten. Zuvor ein kurzer Blick auf die geistesgeschichtlichen Wurzeln, die damit spielen. Und zwar liegen sie, so denke ich, in Fichtes Ich-Philosophie. Der Philosoph Fichte hat ja diese Wissenschaftslehre geschrieben. Und wie Fichte sah Steiner in der Tätigkeit des menschlichen Ich den einzig möglichen Ausgangspunkt für wahre Erkenntnis. Übrigens, Fichte ist da auch nicht bei Null gestanden, sondern hat sicherlich auch an Descartes angeknüpft und diese Forschungen weitergeführt. Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, dieses Ich als der archimedische Punkt des Weltengeschehens. Und er hat allerdings Fichte weitergeführt, hat goethische Gedanken aufgenommen, dass nun wir die Natur außer uns nur finden können, wenn wir sie in uns erst kennen. Und der innere Führer, der uns zur Erkenntnis der Natur führt, ist das Ich. Es gibt eine Doktorarbeit von Klaus von Stieglitz aus den 50er Jahren mit dem Titel Die Christosophie Rudolf Steiners. Und er hat das Ergebnis erarbeitet, dass Rudolf Steiner seine Philosophie in seiner Christosophie historisiert. Das heißt, dass er seine philosophischen Gedanken in den Christusweg, in die Geschichte eingetragen sieht. Also diese Ich-Philosophie wird im Christusweg geschichtlich manifest gemacht, festgemacht. Steiners Philosophie, so kann Stieglitz sogar schreiben, sei ein Kult des Ich. Im Ich konzentriert sich für Steiner die Freiheit und die Entwicklungsmöglichkeit des Menschen. Und der philosophische Ansatz aus Steiners Frühzeit, nämlich seine Betonung des Ich in der Philosophie der Freiheit, verbindet sich mit seinen späteren theosophischen Anschauungen über die verschiedenen Wesensglieder des Menschen und mit gewissen christlich-jüdischen Lehren zur anthroposophischen Weltanschauung, so Klaus von Stieglitz in seiner Dissertation. Das Ich nimmt also hier eine zentrale Stelle ein, wie schon gesagt, wegen der Höherentwicklung. Ist nun aber Christus wirklich ein Repräsentant des Ich im steinerschen Sinne, verkündigt er das Ich und die Ausbildung des menschlichen Ich-Leibes oder will er etwas ganz anderes? Fragezeichen. Damit wollen wir uns jetzt noch beschäftigen. Nun, die Verkündigung des Ich durch den Christus, ist das Wirklichkeit oder Illusion? Friedrich Rittelmeier schreibt in seinem Werk über das Johannesevangelium, dass das Johannesevangelium das Buch der Mysterien des Ich sei. Nicht eine Biografie des Christus Jesus sei es, sondern eine Biografie der sich entwickelnden Menschenseele. Es geht also nicht in erster Linie um das Leben Jesus, sondern um unsere Leibesentwicklung, diese Leiber im Johannesevangelium, schreibt Rittelmeier im Anklang an Steiner. Und überall im Johannesevangelium, so fährt er fort, breche die Ahnung herein, dass unser Ich ein Organ ist, um den Vater zu finden, der selbst ein Ich ist. Das Ich des Vaters sei ein Groß-Ich, der Makrokosmos, und unser Ich das Klein-Ich, der Mikrokosmos. Sie erinnern sich vielleicht an die Definition der Anthroposophie, dass Weltseele und Einzelseele, das Geistige im Weltall und das Geistige im Menschen zusammengeführt werden sollen, beziehungsweise ihre Einheit erfahren sollen. Und so schreibt Rittelmeier weiter, Christus erringt uns nicht nur den Himmel oder verspricht uns den Himmel, sondern er ist der Himmel und kehrt als der Himmel in uns ein, gerade mit diesem Ich, das er uns schenkt. Nun nimmt also Rittelmeier eine dreifache Identifikation oder Gleichsetzung vor, nämlich eine Gleichsetzung zwischen dem Vater, was er nun auch immer darunter verstehen mag, es ist letztendlich der unpersönliche Weltengrund, der Christus, und das Ich des Menschen. Die Gleichsetzung aus dem Vater mit zwischen Vater und Christus ergibt sich nun tatsächlich aus dem Christuswort in Johannes 10, Ich und der Vater sind eins. Das glaube ich auch, dass eben der Vater als personaler Gott und der Sohn, Jesus Christus, eins sind und auch der Heilige Geist, die Dreieinigkeit. Aber nun geht es weiter, dass eben auch das menschliche Ich wesenseins sei letztendlich mit diesem Vater und Christus, dass dieser Ich-Leib nun dadurch begründet würde. Und das wird nachgewiesen bei Rittelmeier sozusagen mit den Stellen, wo es heißt, dass ich in Christus lebe und Christus in mir, so wie Paulus auch einmal schreibt in Galater 2 etwa, und Christus sei gekommen, um uns sein ganzes Ich zu geben als unser wahres Ich, ich in ihnen. Nun, die biblischen Formulierungen aber machen deutlich, dass eben gerade keine Wesensidentität zwischen Christus und mir gemeint ist, sondern dass er als der von außen gekommene Erlöser gekommen ist, um uns zu erlösen. Wenn es heißt, dass Christus in mir wohnt, dann ist es kein erworbener Wesensteil, sondern er wohnt durch seinen Geist in demjenigen, der an ihn als den personalen Heiland glaubt. Das ist etwas anderes, als wenn ich sage, ein Wesensteil von mir wird praktisch letztendlich identifiziert mit dem Christusgeist. Denn wir können auch den Heiligen Geist betrüben, wir können ihn wieder vertreiben aus uns, wenn wir eben nicht Christus im Glauben und im Leben die Ehre geben. Christus in mir wird also allein durch den Glauben als personale Vertrauensbeziehung zu Jesus und zum Vater im Himmel gesagt werden können und eben nicht als Wesensteil erlangt. Auch Rittelmeier bemerkt dieses ein Stück weit und versucht deshalb den Begriff des Glaubens umzudeuten. Er schreibt, Es ist die eine ganz große Forderung Christi an die Menschen, glaubet an mich. Nicht in dem Sinn irgendeines willkürlichen Vertrauens, sondern in dem Sinn, glaubet, dass in mir das wahre Ich erschienen ist, auf das ihr alle gewartet habt, in dem ihr alle euer eigenes Ich finden könnt, in dem sich der Sinn des Menschentums in der Erdengeschichte erfüllt. Also, Zitat Ende, dieses Ich wird uns nun vermittelt durch den Christus zur Höherentwicklung. Die Aufforderung Christi, glaubet an mich, sei also folgendermaßen zu verstehen, glaubet an mein Ich. Und die Sünde, dass sie nicht glauben an mich, nach Johannes 16, sei die Sünde, wenn der Mensch nicht glaubt an das Ich, das in Christus da ist. Also immer wieder diese Ich-Philosophie im Hintergrund. Allerdings scheitert diese Deutung bereits an der einfachen Grammatik in Johannes 16, wo es eben nicht heißt, ich, ego oder das Ich, sondern mich, eme, glaubet an mich. Und nicht an das Ich. Sonst müsste es anders formuliert sein. Der Glaube ist und bleibt ein Akt personalen Vertrauens, nicht die Aneignung eines höheren Wesensteils. Nun möchte ich, es ist vielleicht etwas detailliert jetzt, aber wir wollten ja auch ein bisschen in die Tiefe gehen. Ich hoffe, Sie können noch gut folgen von der Konzentration her. Ich möchte noch als Beispiel bringen, Johannes 14, Vers 6, dieser ganz entscheidende Satz Jesu, wo er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Zu Gott, dem Vater, außer durch mich. Wenn ich das gleich vorausschicke, wie die gängige Auslegung lautet, es bedeutet eben, dass Jesus Christus in Person der Weg zum himmlischen Vater ist, dass in ihm die absolute Wahrheit geoffenbart ist, und dass er das Leben demjenigen vermittelt, der an ihn glaubt. Wie aber sieht nun die Deutung bei Rudolf Steiner aus? Er schreibt in Band 100 der Gesamtausgabe oder sagt, Sie wissen ja, es sind ja meistens Vorträge, in dem Ich Bin liegt der Weg zur Wahrheit und zum wahren Leben, weil das Ich Bin die niederen Leiber durcharbeitet und das wahre Leben in ihnen entstehen lässt. Zitat Ende. Also es wird hier auch wieder auf die menschlichen Leiber bezogen, anstatt auf den personalen Christus, an den wir glauben können. Es steht also immer wieder der persönliche Glaube im christlichen, biblischen Sinne hier gegenüber einer Leiberlehre, zu der der Christus nur einen Katalysator darstellt zur Entwicklung der Ich-Leiber oder überhaupt der Leiber zur Höherentwicklung. Und Steiner veranschaulicht das Ergebnis seiner Deutung durch folgendes Schema. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das heißt, ich bin, das ist die Richtung, das Ich bin. Der Weg heißt, das ist das Geist selbst. Die Wahrheit ist der Lebensgeist und das Leben ist der Geist des Mensch. Diese drei höheren Glieder. So wird es nun, muss ich wirklich sagen, allegorisch hier gesehen. Aber da ist doch wirklich die ganze personale Christusbeziehung nicht mehr da. Er sagt auch weiter, das Ich Bin zeigt die Richtung, die der Mensch einschlagen muss, um Geist selbst, Lebensgeist und Geistesmensch zur Entfaltung zu bringen. Nun, in dieser Auslegung lassen sich, so denke ich, gewisse Analogien zur frühchristlichen Gnosis erkennen. Ich habe da auch heute Mittag schon darauf hingewiesen. Die Gnosis sagt, diese gnostischen Vorstellungen, die die alte Kirche bereits abgewehrt hat, sie sagt, Jesus Christus ist nicht selbst der Weg zum Vater, sondern er lehrt die Wahrheit, das heißt die Gnosis, die aus sich zum erlösenden Aufstieg in das Reich der Wahrheit wird. Also nicht nur die Person Christi ist wichtig, sondern das, was er lehrt, nämlich den Weg zu einer Art von Wahrheit, die aber nicht unbedingt dann eine personale Vertrauensbeziehung zu Jesus ist, sondern irgendwie dann in einem philosophischen Wahrheitsstreben sich entfaltet. Das sind, denke ich, zweierlei Welten. Der Blick wird weggewendet von der Person Christi und hin auf die durch ihn vermittelte Erkenntnis oder Leiberentwicklung und eben auf den Menschen. Und so nimmt auch Steiner in seiner Auslegung eine völlige Entpersönlichung Christi und Gottes des Vaters vor. Er spricht im Grunde, ich hoffe, Sie verstehen mich richtig, im Grunde nur noch vom Menschen und seinen Wesensgliedern. Christus ist praktisch hier derjenige, der dem Menschen den Entwicklungsfortschritt seiner Wesensglieder ermöglicht. aber eben nicht die völlige Erlösung, wie es im Hebräerbrief heißt, dass er ein für alle Mal für unsere Sünden geopfert wurde und wir hier und jetzt zu ihm kommen dürfen und ewiges Leben haben dürfen. Noch eine andere Stelle, und wenn ich die dann ausgelegt habe, gehe ich dann auf die Mysterium von Golgatha Vorstellung noch ein. Und zwar ist es Johannes 8, also die Juden, die Pharisäer, die ihn damals abgelehnt haben, da hoben sie Steine auf, dass sie auf ihn würfen, aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Das, ja, es war ja auch der Vorwurf der Gotteslästerung, der Jesus den Kreuzestod eingebracht hat. Das war das Entscheidende. Nicht ein Mysterienverrat, sondern dass er gesagt hat, ich bin, bevor Abraham ward, ich bin Gott selber. Und er hat es ja bewiesen, indem er auferstanden ist von den Toten und erschienen ist und seine Wunder und seine Lehre dadurch auch vollends beglaubigt hat. Nun, wie wird denn nun bei Rudolf Steiner Johannes 8,58 gedeutet? Er sagt, dass dahinter die Vorstellung steht, dass es in alttestamentlicher Zeit nur ein Gruppenvolks-Ich gab. Ein Gruppenvolks-Ich, das beschränkt war auf die Blutsverwandtschaft und hinaufreichte bis zu Abraham, eben hier im Falle auf das israelitische Volk beschränkt. Der Bekenner dieses Gruppenvolks-Ich sagte, ich und der Vater Abraham sind eins. Er fühlte noch nicht vollständig, dass ich bin in seiner eigenen Persönlichkeit. Der Christus Jesus jedoch nach Steiner ging über die engen Schranken der Blutsverwandtschaft und des Vaters Abraham hinaus, indem er das Einssein des Ich mit dem gesamten Kosmos, mit dem göttlichen Weltengrunde, mit dem geistigen Vatergrund verkündigte. Zitat, Band 103, Seite 64. Ihr sollt an einen geistigen Vatergrund glauben, in dem das Ich wurzelt, der geistiger ist als jener Grund, der das jüdische Volk als Gruppenseele verbindet. Zitat Ende. Und deshalb sagte dann der Christus nach Steiner, ich und der Vater sind eins. Nicht mehr nur der Vater Abraham, sondern jetzt dieser allgemeine Weltengrund. Er war derjenige, der den Impuls gibt, dass die Menschen alle jeder als einzelnes Wesen empfinden können, dass ich bin. Nun aber denke ich, dass eben hier etwas anderes dahinter steht, wie schon gesagt, nämlich die ewige Gottheit Jesu Christi. Ehe Abraham genestai, steht im Griechischen, genestai, geworden ist, wörtlich übersetzt, geworden ist, bevor Abraham geworden ist, ego eimi bin ich, sagt Jesus. Und dieses ego eimi, haben Sie eine Ahnung, wo dieses herkommt, dieser griechische Begriff? Er hat seine Wurzel in 2. Mose 3, Vers 14. Alttestamentliche jüdische Tradition, 2. Mose 3, Vers 14. Die Offenbarung Gottes am brennenden Dornbusch an Mose. Und da sagt Gott zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du es den Kindern sagen, den Kindern Israel sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Echje, Asher, Echje, in der Septuaginta übersetzt mit Ego, Eimi, Ho'on, ich bin der Seiende oder ich bin, der ich sein werde, Ego, Eimi. Das ist die Bezeichnung Gottes, die hier Jesus in den Ich-Bin-Worten aufgreift. Ich zitiere etwa den Neutestamentler Professor Schnackenburg, der auch bemerkt, die alttestamentliche Stelle, die hinter dem Ausspruch Jesu steht, dürfte Exodus 3, Vers 14 sein, wo sich Gott bezeugt als Ich bin, der Ich bin, von der Septuaginta wiedergegeben mit Ego, Eimi, Ho'on, ich bin der Seiende. Wobei dieser griechische Begriff Seiend schon etwas Statisches enthält, während im Hebräischen noch die dynamische Bewegung Gottes, die Geschichte Gottes mit seinem Volk im Hintergrund steht. Wir halten somit fest, dass Jesus Christus in der Tat ein Verkündiger des Ich ist. Er verkündigt aber nicht das Ich des Menschen, sondern er verkündigt das göttliche und ewige Ich bin, Ego, Eimi, Echje, Asher, Echje, welches sich in seiner Person und in seinem Kommen in einzigartiger Weise heilbringend offenbart. Die Ich Bin-Worte Jesu sind somit keine anthropologische Aussage, sondern eine theologische Aussage, also nicht eine auf den Menschen zentrierte Aussage, sondern auf Gott zentriert. Theo logisch. Und das göttliche Ich Bin, das sich in Jesus Christus offenbart, ist von allem menschlichen Wesen grundsätzlich verschieden. Diese Vermischung von Gott und Gottheit und Menschheit, die gibt es nicht. Und allein in Jesus Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch erschienen, aber nicht im Menschen allgemein. Nun komme ich zum letzten Teil, der dann doch der zentralste überhaupt ist heute, am heutigen Tag, so würde ich doch sagen, und zwar die Frage, was hat es mit dem Mysterium von Golgatha auf sich, was ist am Kreuze wirklich geschehen und was bedeutet das nun für uns? Nach anthroposophischer Ansicht ist der Mensch ein Glied innerhalb der Geisterhierarchie, das sich unter dem Einfluss der über ihm stehenden Geistwesen höher entwickelt. Diese Höherentwicklung kommt innerhalb des Erdenzeitalters zustande durch vier Christusopfer. Und zwar aus der hierarchischen Stufe der Exousiai. Das vierte Christusopfer ist das Mysterium von Golgatha, das einmal geschehen ist, innerhalb der physischen Erdenentwicklung und von dem uns die Evangelien berichten, nach Steiner auch. Die drei anderen Christusopfer aber sind die drei Vorstufen des Mysteriums von Golgatha. Es gibt also doch letztendlich eben doch nicht nur ein Christusopfer bei Steiner, sondern vier bis Golgatha, also inklusive, und gewissermaßen drei Mysterien von Golgatha vor dem Eigentlichen, wie er auch schreiben kann. In Band 152 der Gesamtausgabe ist das nun beschrieben, was ich jetzt darstelle. Und diese Opfer fielen in verschiedene Zeiträume, lemurische Zeit, atlantische Zeit und das vierte jetzt in der nachatlantischen Zeit, in der wir ja auch leben, nach Steiner. Die vier Christusopfer haben das Ziel, nacheinander die Sinnesorgane zu harmonisieren, die Lebensorgane, die Gemütsorgane und das Ich. Das ist ja dann das vierte Opfer, was der Christus, Jesus, bringen soll. Die Harmonisierung des Ich, damit diese Organe von der Selbstsucht befreit werden und der Höherentwicklung sich fügen. Und dieser Grundimpuls, dieser Kraft, der eingeflößt wird bei diesen Christusopfern, wurde bei den ersten drei Opfern durch ein Geistwesen vollbracht aus der hierarchischen Stufe der Archangeloi oder Erzengel. Das ist nun etwas anders gemeint als in der Bibel, das sind halt hier Namen eher an Pseudo-Dionysius Areopagita orientiert, wobei aber auch hier eine neue Interpretation stattfindet. Also ein Erzengel hat nach Steiner seine Seligkeit hingeopfert und der Christus hat dieses Erzengelwesen durchdrungen. Und das geschah dreimal, wo dann diese Organe harmonisiert wurden. Und jetzt kommt das vierte Christusopfer. Dieses sollte auch ganz normal ablaufen und das Ich harmonisieren, aber bevor dieses erfolgen konnte, trat das Luzifer-Ereignis ein. Und dieses Luzifer-Ereignis, dass eben dieses Seinwollen wie Gott zu früh an den Menschen herangebracht wurde, nur zu früh, es hätte ruhig kommen können jetzt, ich habe es heute Mittag schon gesagt, aber es kam zu früh an den astralischen Leib. Dadurch erfolgte der Abstieg des Menschen in die Materie und um den Wiederaufstieg in den Geist zu ermöglichen, dieses gnostische Schema vom Fallen und Wiederaufstieg in das Pleroma, deshalb wurde ein unschuldiger Teil des Adam aufbewahrt in der sogenannten Mutterloge der Menschheit und dem luziferischen und arimanischen Einfluss entzogen. Dieser unschuldige Teil des Adam wurde also aufbewahrt, bis er sich wieder verkörpert hat, oder überhaupt erstmals verkörpert hat, dann sichtbar physisch, im Leib des nathanischen Jesusknaben. Ich habe ja schon genannt, die Lehre von den zwei Jesusknaben, ich möchte da jetzt nicht mehr drauf eingehen, auf jeden Fall ist diese Lehre sehr gewagt, möchte ich doch sagen. Und diese Narben sind im 12. Lebensjahr verschmolzen, indem jeder seinen Beitrag gebracht hat. Der eine die Buddha-Strömung, der andere die Zarathustra-Strömung, der eine den unschuldigen Teil des Adam, der andere den Ertrag der Menschheitsentwicklung und dadurch nun im 12. Lebensjahr diese Vereinigung, die dann dazu führte, dass hier die Entwicklung weitergehen kann. Im Bei der Jordantaufe nun verlässt das Zarathustra-Ich den Jesusleib und der Christus-Sonnengeist tritt in ihn ein. Er verseelt sich diesmal nicht, sondern verleiblicht sich in der Jesus-Hülle, die zubereitet worden ist durch diesen langen Entwicklungsprozess. Steiner schreibt in Band 152, dieselbe Christuswesenheit, die sich dreimal in Erzengelgestalt verseelt hat, dieselbe Christusgestalt verleiblicht sich dann durch das Ereignis, das wir die Johannestaufe im Jordan nennen, in dem Leibe des Jesus von Nazareth. Weil das Ich des Menschen sich auf der Erde entwickeln muss, musste das Ereignis von Golgatha auf der Erde stattfinden. Christus musste den Leib des Jesus durchdringen, den wirklichen physischen Leib, während bei den Vorstufen ein Engel durchseelt wurde. Das ist also die Erklärung. Nun, was geschieht bei dem Mysterium von Golgatha? Es wird die Gefahr abgewendet, die darin bestanden hätte, dass durch den Einfluss Luzifers und Arimans das Ich des Menschen in Unordnung gekommen wäre. Die Harmonie wird hergestellt zwischen diesem Ich und den Kräften des Kosmos, sodass das Ich nicht ein Spielball werde der Kräfte des Kosmos. Und diese Harmonisierung des Ich führt dann ja eben zur Weiterentwicklung und Durchkraftung der Leiber, damit es zur Vergeistigung weitergehen kann. Und nun ist es kennzeichnend für die Lehre Rudolf Steiners, dass nicht der Christus sich opfert im Grunde, sondern geopfert wird ein Teil des Wesens, das der Christus durchdringt, und zwar die physische Leiblichkeit des Jesus, die Hülle sozusagen. Steiner sagt, dreimal hat ein Erzengel seine Seligkeit hingeopfert, jetzt opfert der Mensch Jesus seine physische Hülle. Seine Hülle. Es trat für ihn tatsächlich der physische Tod ein, aber eben nur für den physischen Leib des Jesus von Nazareth. Aber der Geist des Christus war die drei Tage der Passion außerhalb des Jesusleibes. Ich habe schon am Mittag gesagt, Steiner trennt zwischen Jesus als der zubereiteten Menschengestalt und dem Christus-Sonnengeist. Ich habe aber auch schon gesagt, dass eben es diesen Unterschied in der Bibel nicht gibt. Christus ist gar keine eigene Persönlichkeit, auch kein Sonnengeist, sondern ist der Würdetitel Jesus als des Messias. Christos, der Gesalbte, oder Meschiach auf Hebräisch. Jesus ist der Christus, der Gesalbte, untrennbar. Nun aber zurück zu Steiner. Er sagte also, dass der Christusgeist die drei Tage der Passion von Karfreitag bis Auferstehung außerhalb des physischen Leibes weilte, bis er in den unzerstörten, verdichteten Ätherleib des Menschen Jesus zurückkehrte, was er dann als die Auferstehung betrachtet. Schon vor der Kreuzigung, so schreibt er in Band 139, oder sagt, Sie wissen ja, also wenn ich sage schreibt, das sind also meistens Vorträge, schon vor der Kreuzigung zog sich allmählich die Aura von dem Menschen Jesus von Nazareth zurück und immer fremder wurden einander der Christus und der Menschensohn, der Jesus von Nazareth. Beim Blutschwitzen auf Gethsemane wurde dieser Zusammenhang zwischen Jesus und dem Christus gelockert und vollends aufgehoben bei dem fliehenden nackten Jüngling von Markus 14, Vers 51. Diese Stelle will ich doch einmal mit Ihnen aufschlagen, damit wir nochmal ein Beispiel von Bibelauslegung bei Rudolf Steiner bekommen. Markus 14, Vers 51. Es geht also um die Gefangennahme Jesu. Und hier steht nun, ich lese ab Vers 50 über seine Jünger, da verließen ihn alle und flohen. Und es war ein Jüngling, der folgte ihm nach, der war mit einer Leinwand begleitet auf der bloßen Haut, und sie griffen ihn. Er aber ließ die Leinwand fahren und floh nackt davon. Zitat Ende. Also es heißt hier, dass die Jünger allesamt geflohen sind und Jesus ja allein gelassen haben. Und dann ist noch ein Jüngling besonders erwähnt, der praktisch im letzten Moment noch entkommen ist und das dann auch so dramatisch war, dass er sein Kleid verloren hat und er nackt davon fliehen musste. Das ist das, was da steht. Nicht? Rudolf Steiner deutet nun seine Weltanschauung hinein, indem er sagt, dieser Jüngling, der da flieht, das ist der Christus-Sonnengeist, der die Jesus-Leiblichkeit verlässt. Finden Sie denn nicht auch, dass das eine Hineindeutung ist in etwas, was hier überhaupt nicht dasteht? Und das ist auch ein Grundergebnis, wenn ich das sagen darf, meiner Doktorarbeit, dass es sich eben auf weitesten Teilen der anthroposophischen Schriftauslegung, sei es jetzt bei Steiner oder auch bei Rittelmeier, Bock oder Frieling, um Allegorese handelt. Das heißt, dass etwas Fremdes an den Text herangetragen wird, was nicht dasteht. Etwas hineingedeutet wird, was nicht dasteht. Gerade dieses ganz wörtlich nehmen, das auch Steiner manchmal vertritt, und dann nicht mehr Bildworte als Bildworte anerkennt, sondern was dann auch manchmal da ist, das führt dann auch wieder zu einer Umdeutung. Da könnte ich Ihnen nachher auch noch Beispiele nennen. Aber an dieser Stelle nun ist überhaupt nicht die Rede davon, dass es sich hier um ein Bildwort handelt, sondern es ist ganz nüchtern berichtet, dass alle Jünger fliehen und auch ein Jüngling und dass eben dieser dabei sein Kleid verliert. Da ist zu sagen, der Christus-Sonnengeist verlässt den Jesusleib. Ich denke, Steiner sagt selber einmal, man muss lange meditieren, bis man zu diesen Ergebnissen kommt. Nun, also beim Blutschwitzen und dann bei diesem nackten Jüngling. Und nun noch eine weitere Deutung, wo der Steiner setzt diesen fliehenden nackten Jüngling mit dem Jüngling gleich, der nach der Auferstehung Jesu im Grabe sitzt. Er schreibt, es ist derselbe Jüngling, der wieder da ist, als die 3 Tage vorüber sind und der von jetzt ab wirkt als das kosmische Prinzip der Erde. Zitat Ende, im gleichen Band. Und er sagte also, der Christus-Sonnengeist hat den Jesusleib verlassen vor der Kreuzigung und nach der Kreuzigung im Grab kehrt er wieder zurück. Und das ist nun dieser Jüngling, der im Grab sitzt. Aber es ist nur ein Problem dabei bei dieser Auslegung. Wenn wir einmal Markus 16, Vers 6 lesen, die Stelle, auf die er sich bezieht, da steht, als nun die Jünger oder die Frauen zunächst ans Grab kommen, sagt dieser Jüngling, oder Engel, dieser Bote zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Merken Sie etwas, dieser Jüngling, der ja angeblich der Christus sein soll, der sich bereits mit der Jesusleiblichkeit wieder verbunden hat, sagt, er ist auferstanden und er ist nicht hier. Wenn er es ja selber wäre, könnte er ja nicht sagen, er ist nicht hier. Da müsste er ja sagen von sich, ich bin ja gar nicht hier. Also es ist, und Rudolf Steiner lässt bei seiner Auslegung dieser Stelle genau diesen Satzteil weg. Er schreibt nur, oder sagt nur, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden. Und dann meint man, der nun hier sitzt, der sei es nun. Aber dass gerade dieser Engel, dieser Bote sagt, er ist nicht hier, ich bin im Grunde nur ein Engel, der das verkündigt, wenn ich das jetzt ergänze. Das lässt er weg. Er ist nicht hier. Also ich denke, da ist auch eine Hineindeutung und problematische Übersetzung oder Deutung. Nun haben Sie aber vielleicht eine Unlogik bemerkt, gerade auch in dieser Deutung des Kreuzestodes Jesu durch Rudolf Steiner. Und zwar soll ja durch diesen Blut-Erde-Kontakt, als das Blut des am Kreuze hängenden Jesus in die Erde tropft, soll sich ja die Aura der Erde verwandeln. Christus, der Sonnengeist, soll ja nun zum Erdgeist werden. Nicht? Also dieses Blut, in dem wohnt nun diese Sonnenkraft, die nun in die Erde fließt und die Erde verwandelt, sodass sie wieder in der Evolution sich höher entwickeln kann, zur Vergeistigung hin. Nun aber war ja der Christus-Sonnengeist gar nicht mehr in der Jesus-Leiblichkeit, als Jesus am Kreuze hing nach Steiner. Wie kann dann nun diese Kraft des Christus-Sonnengeistes in der Jesus-Hülle sein, die ja nur noch eine Hülle ist in dem Moment, nach Steiner? Nun, Steiner behilft sich damit, dass er sagt, das Blut dieser Jesus-Leiblichkeit war ja schon verändert. Da ist ja noch diese Kraft drin. Der Christus selber kann nicht am Kreuze sterben. Dieser Sonnengeist ist ja ewig und so weiter. Aber das Blut, das war durchgeistigt durch den 3-jährigen Aufenthalt des Christus in dem Jesus von Nazareth. So in Band 139. Und von diesem Blut nun kann eine Kraft, ein Impuls ausgehen, der die Aura der Erde verwandelt. Also Christus sei nun der Geist der Erde geworden. Das erklärt übrigens auch manches im Blick auf biologisch-dynamische Landwirtschaft, wo ja auch dieses geistige Prinzip auch in Beziehung mit dem Kosmos eingefangen oder gebraucht werden soll. Ich möchte nochmal auf den Unterschied hinweisen zwischen dem biblischen Verständnis des Kreuzestodes Jesu und dem, ja, der Auslegung Rudolf Steiners. Das Mysterium von Golgatha, das Geheimnis von Golgatha bei Rudolf Steiner ist ein naturhaft, ja, ich muss sagen, magischer Prozess, wo es zur Umwandlung kommt, einer Aura, eines unsichtbaren Bereichs. Und dieser Prozess tritt mit einer geradezu naturgesetzlichen Notwendigkeit ein. Steiner kann also nicht verleugnen, dass er eben auch von der Naturwissenschaft herkommt. Es tritt in dieser Christusdeutung immer wieder auf, ja, dass also dieser Blut-Erde-Kontakt geradezu mit einer chemischen Reaktion gleichgesetzt wird, dass hier eine Umwandlung geschieht, wie bei einer chemischen Reaktion. So kommt es mir vor. Denn nach Steiner besitzt das Blut des Christus Jesus, er spricht übrigens selten von Jesus Christus, sondern von Christus Jesus, also von dem Sonnengeist im Jesusleib, es besitzt das Blut eine Kraftwirkung, die sich beim Blut-Erde-Kontakt auf magische Weise entfaltet und der sich kein Mensch entziehen kann, ob er will oder nicht. In gewisser Weise wird die gesamte Menschheit in diesen Impuls hineingenommen. Natürlich kann ich meine eigenen Taten je nachdem noch steuern, aber dieser Grundimpuls führt zum Weltenfortgang der Menschheit. Und in der Vorstellung nun, dass der Christus der Geist der Erde wird, mündet der steinersche emanative Polytheismus letztendlich in einen Pantheismus ein, in einen Allgottglauben, das hier nun, wie er auch einmal sagt, in dieser Auslegung des Wortes Jesu an Judas, wer das Brot mit mir isst, der wird mich mit Füßen treten. Da ist ja der Verrat des Judas angesprochen, das ist ein typisches Bildwort. Und das deutet Steiner jetzt ganz wörtlich, indem er sagt, der das Brot mit mir isst, der Mensch, der das Brot von mir isst, der wird mich mit Füßen treten, das heißt mich, den Erdgeist. Und es ist wirklich so, dass Steiner dann sagt, die Menschen, die nun das Brot essen, sie laufen auf Jesus, auf den Christus als den Erdgeist herum. Sie werden mich mit Füßen treten. Das ist nun eine Deutung eines Bildwortes, die aber nicht mehr dem Bildwort entspricht und damit eine versteckte Allegorese darstellt. Vom neutestamentlichen Schriftverständnis her ist der Kreuzestod Jesu Christi und das Verhältnis zwischen Gott und Mensch nicht als magische Umwandlung einer Erdaura zu betrachten, sondern als personales Geschehen, ich muss es doch immer wieder sagen, als personales Geschehen der Erlösung, in dem die Sünde, die eine existenzielle Tatsache ist, wirklich vergeben wird, indem wir dieses einmal geschehene, ein für allemal geschehene Kreuzesopfer Jesu Christi im Glauben, im persönlichen Vertrauen annehmen, indem wir sagen, Abba, lieber Vater, vergib mir meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern, dass wir dieses wirklich ernst nehmen, dass die Schuld vergeben wird, wenn wir wirklich zu Gott rufen, zu ihm umkehren und das Opfer seines Sohnes Jesus annehmen. Denn es ist ja dieses Geheimnis des Glaubens, dass Jesus Christus stellvertretend für Sie und für mich ans Kreuz gegangen ist, weil diese Schuld wir nicht abtragen könnten. Es gibt keinen, der sündlos ist, sagt der Apostel Paulus. Und jeder Mensch ist vor Gott letztlich verloren, wenn er nicht Jesus Christus als seinen persönlichen Erlöser kennt und diese Liebe Gottes für sich annimmt und erwidert. Und das ist nun der Weg, wie es auch Martin Luther und überhaupt die christliche Kirche vertritt, dass wir eben im Blut Jesu in der Erlösung, nicht in einem magischen Akt, sondern dadurch, dass er sein Blut für uns vergossen hat, in einem personalen Akt das Heil bekommen. Der Alttestamentler Janowski schreibt, dass Sünde nur durch Sühne aufgehoben werden kann. Und Sühne ist die von Gott her ermöglichte, im kultischen Geschehen Wirklichkeit werdende und hier dem Menschen zugutekommende Aufhebung des Sünde-Unheil-Zusammenhangs. So im Alten Testament und im Neuen Testament zitiere ich jetzt den Neutestamentler Professor Stuhlmacher aus Tübingen. Im Glauben wird dieses sühnende Heilswirken, das sich in der Person des gekreuzigten Auferstandenen verkörpert, als für uns geschehen und damit gleichzeitig Christus als Herr über Leben und Tod anerkannt, der Glaubende erfährt den ihn von seiner Sünde lösenden Freispruch Gottes und gewinnt Christus als Herrn und Fürsprecher. Zitat Ende. Also einerseits diese magische Umwandlung oder alchemistisch und einerseits der personale Akt des Glaubens. Und nun zur letzten Frage, die entscheidende Frage: Wodurch ist es eigentlich zur Trennung von Gott, also zur Grundsünde des Menschen gekommen? Doch dadurch, dass der Mensch selber wie Gott sein will und sich auf den Thron Gottes setzt, des persönlichen Gottes. Sich selber einen Namen machen will, wie es etwa auch im Turmbau zu Babel zum Ausdruck kommt. Da dann auch die Sprachenverwirrung. Sie wollen sein wie Gott. Der Mensch will dann keinen Gott mehr außerhalb von sich anerkennen und Gott in sich finden. Nun, ich habe schon mehrfach gesagt, dass Genesis 3, Vers 5, ihr werdet sein wie Gott, von Rudolf Steiner positiv bewertet wird. Der Mensch soll durch die Geisterhierarchien stufenweise aufsteigen, bis er mit dem absoluten Geist, der Gott genannt wird, verschmilzt. Aber auch dieser bleibt letztlich diffus. Es ist keine personale Vaterbeziehung, sondern eine Art Urgrund. Und dazu dient die Ausbildung des menschlichen Ich. Rittelmeier drückt das Menschenziel nach anthroposophischer Vorstellung folgendermaßen aus in seinem Buch Theologie und Anthroposophie, das ich einmal zur grundlegenden Lektüre empfehle, wenn man hier sehen will, wie ein Theologe die Anthroposophie verteidigt. Und ich habe mich ja gerade auch mit ihm sehr stark auseinandergesetzt. Rittelmeier stammt ja aus einem lutherischen Gemeindedienst und ist dann sicherlich zu Recht durch die liberale Theologie enttäuscht. Diese Enttäuschung kann ich gut nachfühlen. Ich bin auch kein liberaler Theologe. Das haben Sie vielleicht schon gemerkt, sondern ich nehme die Bibel tatsächlich so ernst und wörtlich auch. Ist er zur Anthroposophie gelangt? Und wie sieht dieses Menschenziel nach anthroposophischer Ansicht aus? Sein wie Gott, schreibt Rittelmeier, sein wie Gott flüstert der Schlangengeist dem Menschen ein. Dies Wort als Menschenziel ist keine Lüge. Christus nimmt es wieder auf und erhöht es sogar. Nicht nur sein wie Gott, sondern sein in Gott, das ist mehr. Sein wie Gott, das sind noch zwei. Sein in Gott, das ist Einheit. Zitat Ende. Nun, Rittelmeier verbindet hier Unvereinbares. Das Sein in Gott ist nämlich in biblisch-theologischer Sicht keine Weiterführung des Sein wie Gott, sondern das genaue Gegenteil davon. Denn das Sein wollen wie Gott bedeutet praktisch Identifikation, dass ich mich selber vergöttliche, und sei es in einem Entwicklungsprozess. Das Sein in Gott aber setzt voraus, dass unterschiedliche Wesenheiten, eben Gott und Mensch, da sind als personale Gegenüber, wo wir eine persönliche Vertrauensbeziehung haben können. Und deshalb heißt eben Sein in Gott, dass man durch den Glauben in die Gemeinschaft mit Gott kommt, der durch seinen Heiligen Geist dann in mir Wohnung nimmt, aber nicht so, dass es ein Wesensteil von mir wird, sondern dass ich eben nicht darüber verfüge, sondern er mich souverän in seiner Freiheit mit seinen Gaben beschenkt. Das sind zweierlei Dinge. Das Sein wie Gott stellt nach dem biblischen Schriftverständnis die Wurzel der Sünde dar und kann nicht positiv bewertet werden. Das hat, wie Rittelmeier ja richtig beobachtet, der Schlangengeist der Menschen. Und dieser Schlangengeist ist eben nicht göttlich, sondern satanisch, das muss man ganz deutlich sagen. Das Sein wollen wie Gott ist eine Verführung. Und die Folge ist ja dann, dass Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden. Und der Mensch, der das tut. Und die biblischen Aussagen sind hier verfehlt. Ich möchte nun nochmal zusammenfassen, am Ende Folgendes nennen. Nämlich, dass Rudolf Steiners Christologie dem Neuen Testament in vielen Punkten widerspricht, aber auch der altkirchlichen und reformatorischen Tradition und Schriftauslegung. Und zwar ist für Rudolf Steiner der Christus ein hohes Sonnenwesen, das herabsteigt, um den Menschen durch einen kosmischen Impuls und die Ausbildung des Ich aus der Bindung an die Materie zu befreien und zur Vergeistigung emporzuführen. Nun, dieses Grundgerüst der steinerschen Christosophie weist deutliche Parallelen auf, um das nochmal zu sagen, zu gnostischen Vorbildern, insbesondere manichäischen Vorbildern, die er ja auch manchmal nennt, eben dieses Sonnenwesen, das hier mitspielt. Und die Vorstellung eben, dass der Fall als ein Absinken der göttlichen Lichtteile in die Materie verstanden wird und die Erlösung als Rückführung in das Pleroma, in die Fülle des Lichtreiches. Aber darum geht es eben nicht, sondern es geht um die Auferstehung zum ewigen Leben und das einmalige Sterben und dann zu Gott gelangen, wenn wir personal an ihn glauben. Dass sie immer wieder so diesen Vergleich auch haben. Nicht Gottverwandtschaft, sondern Heimholung des Menschen zu Gott. Das ist die biblische Botschaft, wie auch der Neutestamentler Rudolf Schnackenburg einmal schreibt. Nun, für Rudolf Steiner ist ferner der Christus Jesus ein Mischwesen, das sich aus verschiedenen Leibern zusammensetzt. In diesem Mischwesen stellt der Mensch Jesus nur die Hülle dar, nur die Hülle, in die sich der Christus bei der Jordantaufe hineinsenkt und die er vor Beginn der Passion wieder verlässt. Bei dieser Anschauung handelt es sich ebenfalls um eine bereits zur Zeit der alten Kirche bekannte Lehre, die auch damals schon abgelehnt wurde, und zwar den gnostischen Doketismus, etwa Kerinth, wenn ich den jetzt nenne, dass eben Jesus nur einen Scheinleib getragen habe, dass eben nicht wirklich er als wahrer Gott und wahrer Mensch am Kreuz gestorben sei, sondern eben nur eine Art menschliche Hülle. Das ist also gar nicht so neu. Aber das wurde abgelehnt, auch im Konzil von Chalkedon im Jahre 451, wo ausdrücklich formuliert wurde von der gesamten Kirchengemeinschaft, dass eben nicht ein Scheinleib am Kreuz gelitten hat, sondern Jesus Christus als der lebendige Sohn Gottes, als wahrer Mensch und wahrer Gott, unvermischt, ungetrennt, ungeteilt und unveränderlich. Konzil von Chalkedon im Jahre 451. Also es werden sowohl die wahre Gottheit als auch die wahre Menschheit Jesu Christi bestritten im Grunde in der Anthroposophie. Der Christus Steiners ist nicht wahrer Gott, sondern lediglich ein Sonnengeist, ein Glied auf einer Zwischenstufe der göttlich-geistigen Überwelt oder Geisterhierarchie auf der vierten Stufe der Elohim. Es gibt dann auch noch fünfte und sechste Stufe und so weiter, also nicht absoluter Gott in dem Sinne. Und in dieser Leugnung der wahren Gottheit Christi berührt sich Rudolf Steiner in gewisser Weise mit dem Arianismus, Arius, der die Gottheit Jesu bestritten hat. Und auch das wurde damals abgelehnt bereits vor 1500, 1600 Jahren durch Athanasius in diesem Ihnen vielleicht bekannten Disput auf den bereits ja frühchristlichen Konzilien. Und so wie der Christus Steiners nicht wahrer Gott ist, ist auch sein Jesus nicht wahrer Mensch. Die einzelnen Leiber des steinerschen Jesus werden ja auf eine Weise zubereitet, wie das bei keinem anderen Menschen der Fall ist. Die Entwicklung verläuft über einen mehrmaligen Ich-Austausch. Es gibt zwei Jesusknaben. Bei der Jordantaufe ist dann gar kein menschliches Ich mehr im Jesusleib, sondern der Christus Sonnengeist nimmt die Stelle des Zarathustra-Ich ein. Es ist also nicht wahrer Mensch und auch nicht wahrer Gott bei Steiner. Überhaupt diese Leiberlehre ist grundsätzlich zu hinterfragen von der biblischen Anthropologie her und auch von der von den gängigen Anthropologien. Und zwar die Bibel spricht ja von Leib, Seele und Geist, aber eben nicht im platonischen Sinne einer Dreiteilung, sondern im hebräischen Sinne der Einheit des Menschen. Ich möchte das jetzt nicht mehr ausführen, aber es wird immer deutlich, dass Leib, Seele und Geist als drei Aspekte des einen Menschen gesehen werden. Sicherlich stirbt beim irdischen Tod der physische, der äußere sichtbare Leib, aber bei der Auferstehung werden wir auch eine leibliche Auferstehung erleben, nicht eine Wiederverkörperung, eine Auferstehung, wo der Mensch wieder in seiner völligen Einheit da ist. Es ist aber nirgends die Rede in der Bibel von einem Astralleib oder Ätherleib und ähnlichen Dingen, die ja der esoterischen Spekulation entstammen. Und somit muss ich feststellen, dass der Christus Jesus der Anthroposophie nicht der Jesus Christus der Heiligen Schrift ist, sondern eine eigene, aus philosophischen Wurzeln, etwa von Fichte her, gedachte Konstruktion, die in vielem in Widerspruch steht zu den biblischen Aussagen. Ich möchte Ihnen aber nochmal, damit auch nochmal etwas die Klarheit in einem Glaubensbekenntnis das Rudolf Steiner für die Christengemeinschaft verfasst hat, Ihnen das zusammenfassen. Und zwar lautet dieses Glaubensbekenntnis oder Bekenntnisgebet für die Christengemeinschaft folgendermaßen: Ein allmächtiges, geistig-physisches Gotteswesen ist der Daseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. Ich habe gesagt, ich mache kurze Zwischenbemerkungen, also nicht Gott der Vater als Person, sondern ein Gotteswesen, das nur väterlich seinen Geschöpfen vorangeht. Dann Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn. Also nur wie der Sohn, nicht der Sohn, eine arianische Lehre. In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt. Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der, um die Sündenkrankheit an dem Leiblichen der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria zur Hülle des Christus bereitete. Also auch hier dieser Doketismus, die Scheinleiblichkeit, die Hülle ohne wirkliche Erlösungsmöglichkeit. Der Christus Jesus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod erlitten, das wird also durchaus festgehalten, und ist in das Grab der Erde versenkt worden. Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die ihr göttliches Sein verloren hatten. Dann überwand er den Tod nach 3 Tagen. Er ist seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden. Die Himmelfahrt ist im Grunde bei Steiner eine Erdenfahrt, ein Gegenwärtigsein des Christusgeistes in der Äthersphäre der Erde. In der Bibel heißt es allerdings, dass er auf den Wolken des Himmels in Herrlichkeit kommen wird, um die Seinen zu sich zu holen. Also der Himmelskräfte auf Erden und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des Weltengrundes. Er wird sich einst vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die er durch ihr Verhalten, also Karma, dem Tod der Materie entreißen kann. Antimaterialismus gnostischer Art. Durch ihn kann der heilende Geist wirken. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die heilbringende Macht des Christus empfinden. Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten Lebens. Ja, so ist es. Und nun ein kurzes Zeugnis, abschließende Worte von Heidemaria Backhaus. Deren Worte haben besondere Bedeutung, weil sie jahrelang zum engsten Schülerkreis von Rudolf Steiner gehörte und eine der Jüngerinnen der ersten Stunde war, vielleicht auch manchen von Ihnen bekannt. Und sie hat im Alter eine Distanz bekommen zur Anthroposophie und hat in einem Vortrag kurz vor ihrem Tode erzählt, wieso das bei ihr so gegangen ist. Sie sagte: Diese merkwürdige anthroposophische Selbsterlösung des Menschen wurde mir mehr und mehr unerträglich. Ich habe in dieser Welt nicht mehr atmen können. Es ist erstaunlich, wie ungeborgen im tiefsten Sinne man in dieser anthroposophischen Welt sein kann. Ich habe mich dann schließlich befreit, indem ich den inneren Entschluss gefasst habe, mich völlig davon zu trennen. Ich habe eines Tages diese Türe geöffnet und bin herausgegangen aus diesem erstaunlichen Reich und habe wirklich nur noch das eine inne gehabt: Gott, nimm mir doch dieses Ganze ab. Lass mich vor dir nichts sein als ein Kind. Und dann bin ich seltsamerweise nicht in einen Abgrund gefallen, sondern zum ersten Mal wieder in eine Nähe Gottes. Das ist Gnade, das ist es, was ich nur mit dem Wort Gnade bezeichnen kann, dass ich da nicht verloren war, sondern dass ich mit einem Male wieder aufgenommen war, unmittelbar aufgenommen. Mit einem Male wurde es mir klar, dass wir wirklich allein durch den Sohn den Vater sehen, zu dem wir unmittelbar kommen dürfen, nicht erst im Laufe von Verkörperungen, nicht erst mit höher entwickeltem Sinne, nicht erst mit allen möglichen Willensanstrengungen. Nein, sondern heute ist der Tag des Herrn, heute darfst du kommen, so wie du bist. Ich möchte noch kurz mit uns beten, bevor wir dann zur Aussprache gehen. Lieber Herr Jesus, hab du Dank, dass du uns die völlige Erlösung anbietest durch dein Opfer am Kreuz. Hab Dank, dass ich das erleben durfte und dass es viele erleben durften, auch heute hier im Raum. Herr, schenk doch das, dass jeder Mensch wirklich gerettet ist und froh seines Lebens ist und dass er in dir die Geborgenheit hat und sagen darf: Abba, lieber Vater. Herr, hab Dank, dass du uns zuerst geliebt hast. Lass uns dich wieder lieben. Amen.